Adventszeit auf novaradio.ch. Ihr hört die Sendung Opus Dei, Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch.
Die Lesung der Heiligen Messe erinnert uns daran, dass wir diese Verantwortung als Apostel mit erneuertem Geist übernehmen sollen, mutig und wach. Die Stunde ist da, nunmehr aus dem Schlaf zu erwachen, denn jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig geworden sind. Die Nacht ist vorgeschritten, der Tag herangekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichtes. Ihr werdet mir sagen, das sei nicht leicht, und es stimmt. Die Feinde des Menschen, die Feinde seiner Heiligkeit, versuchen dieses neue Leben, das Anziehen des Geistes Christi, zu vereiteln. Ich kenne keine bessere Aufzählung der Hindernisse für die christliche Treue als die des heiligen Johannes. Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum et superbia vide. Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens. Die Begierde des Fleisches ist nicht allein das ungeordnete Streben der Sinne im Allgemeinen, auch nicht das sexuelle Begehren, das geordnet sein soll und in sich nicht böse, sondern vielmehr etwas echt Menschliches ist, das geheiligt werden kann. Gerade deshalb rede ich nie von Unreinheit, sondern von Reinheit, denn an alle richten sich die Worte des Herrn: Selig, die reinen Herzens sind, sie werden Gott anschauen. Aufgrund göttlicher Berufung sollen die einen diese Reinheit in der Ehe leben, die anderen im Verzicht auf diese menschliche Liebe, um ausschließlich und leidenschaftlich der Liebe Gottes zu entsprechen. Weder diese noch jene aber werden Knechte der Sinnlichkeit sein, sondern Herren ihres Leibes und ihres Herzens, um sie mit Opfergeist anderen schenken zu können. Wenn ich von der Tugend der Reinheit spreche, so sage ich die heilige Reinheit, denn die christliche Reinheit ist heilig. Sie hat nichts mit der hochmütigen Haltung gemeinsam, sich als rein, als unbefleckt zu betrachten. Vielmehr besteht sie in dem Wissen darum, dass unsere Füße aus Lehm sind, auch wenn die Gnade Gottes uns Tag für Tag von den Nachstellungen des Feindes befreit. Ich halte es für eine Entstellung des Christentums, wenn einige fast ausschließlich über diese Dinge schreiben und predigen und dabei andere Tugenden vernachlässigen, die von entscheidender Bedeutung für den Christen sind, sowie allgemein für das Zusammenleben der Menschen. Die heilige Reinheit ist weder die einzige noch die wichtigste Tugend für den Christen, aber sie ist unentbehrlich bei unserem täglichen Bemühen um die Heiligkeit. Wenn sie nicht gelebt wird, dann ist apostolischer Einsatz unmöglich. Die Reinheit ist eine Folge der Liebe, in der wir dem Herrn Seele und Leib, Geist und Sinne geschenkt haben. Sie ist nicht Verneinung, sondern freudige Bejahung. Ich sagte, dass die Begierde des Fleisches nicht auf eine ungeordnete Sinnlichkeit beschränkt bleibt. Ihre Folgen sind auch die Bequemlichkeit, mangelnder Schwung, die Neigung, das Leichtere, das Angenehmere, den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen, auch wenn es um den Preis eines Nachlassens in der Treue zu Gott geschieht. Ein solches Verhalten würde bedeuten, sich der Herrschaft jenes anderen Gesetzes, des Gesetzes der Sünde, bedingungslos zu unterwerfen, vor dem uns der heilige Paulus warnt: Und so finde ich das Gesetz vor, wenn ich das Gute tun will, stoße ich auf ein Gesetz, nachdem mir das Böse näher liegt. Dem inneren Menschen nach habe ich zwar Freude am Gesetze Gottes, aber ich nehme in meinen Gliedern ein anderes Gesetz wahr, das im Streit liegt mit dem Gesetze meines Geistes und mich dem Gesetz der Sünde unterwirft. Infelix ego homo, ich unglückseliger Mensch. Wer erlöst mich von diesem todgeweihten Leibe? Hört, was der Apostel antwortet: Die Gnade Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir können und müssen gegen die Begierde des Fleisches kämpfen, denn die Gnade des Herrn fehlt nie, wenn wir demütig sind. Der andere Feind, von dem der heilige Johannes spricht, ist die Begierde der Augen. Eine abgrundtiefe Gier, die uns nur das schätzen lässt, was man betasten kann. Es sind Augen, die am Irdischen kleben, aber auch Augen, die eben deshalb unfähig sind, das Übernatürliche zu entdecken. Wir können also das Wort der Heiligen Schrift auch auf die Gier nach materiellen Gütern beziehen und darüber hinaus auf jene verzerrte Sicht, die uns alles, was uns umgibt, die anderen Menschen, unser Leben und unsere Zeit, rein menschlich betrachten lässt. Die Augen der Seele trüben sich, der Verstand hält sich allein für fähig, alles zu verstehen, ohne Gott in Betracht zu ziehen. Es ist eine subtile Versuchung, die sich geschickt auf die Würde der menschlichen Vernunft beruft, die Gott, unser Vater, dem Menschen gegeben hat, damit er ihn erkenne und in Freiheit liebe. Getrieben von dieser Versuchung hält sich die menschliche Vernunft für die Mitte des Universums. Sie berauscht sich noch einmal, an dem ihr werdet wie Götter sein, und indem sie sich in sich selbst verliebt, wendet sie sich von der Liebe zu Gott ab. Auf diesem Weg können wir in die Hände des dritten Feindes, der Superbia Vitae, geraten. Dabei handelt es sich nicht nur um vorübergehende Gedanken der Eitelkeit oder der Selbstliebe, es ist eine umfassende Aufgeblasenheit. Täuschen wir uns nicht. Dies ist das schlimmste Übel und der Ursprung aller Irrwege. Der Kampf gegen den Hochmut muss beharrlich sein. Nicht von ungefähr hat man treffend gesagt, diese Leidenschaft sterbe erst einen Tag nach dem Tod des Menschen. Es ist der Übermut des Pharisäers, und es widerstrebt Gott, ihn zu rechtfertigen, da er bei ihm auf eine Mauer der Selbstgerechtigkeit stößt. Es ist die Arroganz, die dazu führt, die anderen Menschen zu verachten, sie zu beherrschen und zu misshandeln. Denn wo Hochmut, dort Beleidigung und Entwürdigung.
Weihnachtsgeschichten auf novaradio.ch.
Die heilige Nacht von Selma Lagerlöf. Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich einen großen Kummer. Ich weiß kaum, ob ich seitdem einen größeren gehabt habe. Das war, als meine Großmutter starb. Bis dahin hatte sie jeden Tag auf dem Ecksofa in ihrer Stube gesessen und Märchen erzählt. Ich weiß es nicht anders, als dass Großmutter da saß und erzählte, vom Morgen bis zum Abend, wir Kinder saßen still neben ihr und hörten zu. Es war ein herrliches Leben. Es gab keine Kinder, denen es so gut ging wie uns. Ich erinnere mich nicht viel an meine Großmutter. Ich erinnere mich, dass sie schönes, kreideweißes Haar hatte und dass sie sehr gebückt ging, dass sie immer da saß und an einem Strumpf strickte. Dann erinnere ich mich auch, dass sie, wenn sie einem Märchen erzählt hatte, ihre Hand auf den Kopf zu legen pflegte und dann sagte sie, und das alles ist so wahr, wie dass ich dich sehe und du mich siehst. Ich entsinne mich auch, dass sie schöne Lieder singen konnte, aber das tat sie nicht alle Tage. Von all den Geschichten, die sie mir erzählte, habe ich nur eine schwache, unklare Erinnerung. Nur an eine einzige von ihnen erinnere ich mich so gut, dass ich sie erzählen könnte. Es ist eine kleine Geschichte von Jesu Geburt. Seht, das ist beinahe alles, was ich noch von meiner Großmutter weiß. Außerdem, woran ich mich am besten erinnere, nämlich den großen Schmerz, als sie dahinging. Ich erinnere mich an den Morgen, an dem das Ecksofa leer stand und es unmöglich war zu begreifen, wie die Stunden des Tages zu Ende gehen sollten. Daran erinnere ich mich und das vergesse ich nie. Ich erinnere mich, dass wir Kinder hingeführt wurden, um die Hand der Toten zu küssen. Und wir hatten Angst, es zu tun. Aber da sagte uns jemand, dass wir nun zum letzten Mal Großmutter für all die Freude danken könnten, die sie uns gebracht hatte. Ich erinnere mich, wie Märchen und Lieder vom Hause wegfuhren, in einem langen schwarzen Sarg gepackt und niemals wiederkamen. Ich erinnere mich, dass etwas aus dem Leben verschwunden war. Es war, als hätte sich die Tür zu einer ganzen, schönen, verzauberten Welt geschlossen, in der wir früher frei aus- und eingehen durften. Und nun gab es niemand mehr, der sich darauf verstand, diese Tür zu öffnen. Ich erinnere mich, dass wir Kinder so allmählich lernten, mit Spielzeug und mit Puppen zu spielen und so leben wie andere Kinder auch. Und es konnte den Anschein haben, als vermissten wir Großmutter nicht mehr, als erinnerten wir uns nicht mehr an sie. Aber noch heute, nach 40 Jahren, wacht die kleine Geschichte von Jesu Geburt, die meine Großmutter zu erzählen pflegte, in mir auf. Und ich bekomme Lust, sie noch einmal zu erzählen. Es war an einem Weihnachtstag und alle waren zur Kirche gefahren, außer Großmutter und mir. Ich glaube, wir beide waren im ganzen Haus allein. Wir hatten nicht mitfahren können, weil die eine zu jung und die andere zu alt war. Alle beide waren wir betrübt, dass wir nicht zum Mettgesang fahren und die Weihnachtslichter sehen konnten. Aber wie wir so in unserer Einsamkeit saßen, fing Großmutter zu erzählen an. Es war einmal ein Mann, sagte sie, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich Feuer zu leihen. Er ging von Haus zu Haus und klopfte an. »Ihr lieben Leute, helft mir«, sagte er. »Mein Weib hat eben ein Kindlein geboren und ich muss Feuer anzünden, um sie und den Kleinen zu erwärmen.« Aber es war tiefe Nacht, so dass alle Menschen schliefen und niemand antwortete ihm. Der Mann ging und ging. Endlich erblickte er in weiter Ferne einen Feuerschein. Da wanderte er in diese Richtung und sah, dass das Feuer im Freien brannte. Eine Menge weißer Schafe lagen rings um das Feuer und schliefen, und ein alter Hirte wachte über der Herde. Als der Mann, der Feuer leihen wollte, zu den Schafen kam, sah er, dass drei große Hunde zu Füßen des Hirten ruhten und schliefen. Sie erwachten alle bei seinem Kommen und sperrten ihre weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, aber man vernahm keinen Laut. Der Mann sah, dass sich die Haare auf ihrem Rücken sträubten. Er sah, wie ihre scharfen Zähne funkelnd weiß im Feuerschein leuchteten und wie sie auf ihn losstürzten. Er fühlte, dass einer von ihnen nach seinen Beinen schnappen und einer nach seiner Hand und einer sich an seine Kehle hängte. Aber die Kinnladen und die Zähne, mit denen die Hunde beißen wollten, gehorchten ihnen nicht und der Mann litt nicht den kleinsten Schaden. Nun wollte der Mann weitergehen, um das zu finden, was er brauchte. Aber die Schafe lagen so dicht beieinander, Rücken an Rücken, dass er nicht vorwärts kommen konnte. Da stieg der Mann auf die Rücken der Tiere und wanderte über sie hin dem Feuer zu. Keins von den Tieren wachte auf oder regte sich. Als der Mann fast beim Feuer angelangt war, sah der Hirt auf. Es war ein alter, mürrischer Mann, der unwirsch und hart gegen alle Menschen war. Und als er einen Fremden kommen sah, griff er nach seinem langen, spitzigen Stab, den er in seiner Hand zu falten pflegte, wenn er seine Herde hütete, und er warf ihn. Der Stab fuhr zischend gerade auf den Mann los, aber ehe er ihn traf, wich er zur Seite und sauste an ihm vorbei, weit über das Feld. Nun kam der Mann zu dem Hirten und sagte zu ihm: »Guter Freund, hilf mir, leih mir ein wenig Feuer. Mein Weib hat eben ein Kind geboren und ich muss Feuer machen, um sie und den Kleinen zu erwärmen.« Der Hirte hätte am liebsten Nein gesagt, aber als er daran dachte, dass die Hunde dem Mann nicht hatten schaden können, dass die Schafe nicht von ihm davongelaufen waren und dass sein Stab ihn nicht fällen wollte, da wurde ihm ein wenig bange und er wagte es nicht, dem Fremden das abzuschlagen, was er begehrte. »Nimm so viel du brauchst«, sagte er zu dem Mann. Das Feuer war beinahe ausgebrannt. Es waren keine Scheite oder Zweige mehr übrig, sondern nur ein großer Gluthaufen. Und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer, worin er die roten Kohlen hätte tragen können. Als der Hirt dies sah, sagte er abermals: »Nimm so viel du brauchst.« Und er freute sich, dass der Mann kein Feuer wegtragen konnte. Aber der Mann beugte sich hinunter, holte die Kohlen mit bloßen Händen aus der Asche und legte sie in seinen Mantel. Und weder versenkten die Kohlen seine Hände, als er sie berührte, noch versenkten sie seinen Mantel, sondern der Mann trug sie fort, als wären es Nüsse oder Äpfel gewesen. Als dieser Hirt, der so ein böser, mürrischer Mann war, dies alles sah, begann er sich selbst zu wundern. Was kann dies für eine Nacht sein, wo die Hunde nicht beißen, die Schafe nicht erschrecken, die Lanze nicht tötet und das Feuer nicht brennt? Er rief den Fremden zurück und sagte zu ihm: »Was ist das für eine Nacht? Woher kommst du, dass all diese Dinge dir Barmherzigkeit zeigen?« Da sagte der Mann: »Ich kann es dir nicht sagen, wenn du selber es nicht siehst.« Er wollte seiner Wege gehen und bald ein Feuer anzünden, um Weib und Kind zu wärmen. Aber da dachte der Hirt, er wollte den Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlieren, bevor er erfahren hätte, was dies alles bedeutete. Er stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde daheim war. Da sah der Hirt, dass der Mann nicht einmal eine Hütte hatte, um darin zu wohnen, sondern er hatte sein Weib und sein Kind in einer Berggrotte liegen, wo es nichts gab als das nackte, kalte Steinwände. Aber der Hirt dachte, dass das arme, unschuldige Kind vielleicht dort in der Grotte erfrieren würde. Und obgleich er ein harter Mann war, wurde er doch davon ergriffen und beschloss, dem Kind zu helfen. Er löste sein Ränzel vom Schulter, nahm daraus ein weiches, weißes Schaffell hervor, gab es dem fremden Mann und sagte, er möge das Kind darauf betten. Beim selben Augenblick, in dem er zeigte, dass auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet. Und er sah, was er vorher nicht hatte sehen können, und hörte, was er vorher nicht hatte hören können. Er sah, dass rund um ihn ein dichter Kreis von kleinen, silberbeflügelten Englein stand. Und jedes von ihm hielt ein Saitenspiel in der Hand. Und alle sangen mit lauter Stimme, dass in dieser Nacht der Heiland geboren wäre, der die Welt von ihren Sünden erlösen solle. Und da begriff er, warum in dieser Nacht alle Dinge so froh waren, dass sie niemand etwas zuleide tun wollten. Und nicht nur rings um die Hirten waren Engel, sondern er sah sie überall. Sie saßen in der Grotte, sie saßen auf dem Berg und sie flogen unter dem Himmel. Sie kamen in großen Scharen über den Weg gegangen, wie sie vorbeikamen, blieben sie stehen und warfen einen Blick auf das Kind. Es herrschte eitel Jubel und Freude und Singen und Spiel, und das alles sah er in der dunklen Nacht, in der er früher nichts zu gewahren vermocht hatte. Der wurde so froh, dass seine Augen geöffnet waren, dass er auf die Knie fiel und Gott dankte. Als die Großmutter so weit gekommen war, seufzte sie und sagte: »Aber was der Hirte sah, das könnten wir auch sehen, wenn die Engel fliegen in jeder Weihnachtszeit unter dem Himmel, wenn wir sie nur zu gewahren vermögen.« Dann legte Großmutter ihre Hand auf meinen Kopf und sagte: »Dies sollst du dir merken. Denn es ist so wahr, so wie ich dich sehe und du mich siehst. Nicht auf Lichter und Lampen kommt es an, und es liegt nicht an Mond und Sonne, sondern was Not tut, ist, dass wir Augen haben, die Gottes Herrlichkeit sehen können.
Everybody knows the turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa is on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Many times, many ways, Merry Christmas.